Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters herzlich willkommen. Wie perfekt muss es bei Ihnen sein? Das ist ein Thema, über das habe ich mit vielen bekannten Freunden in den vergangenen Tagen gesprochen, um mal so ein bisschen rauszubekommen, wie das bei vielen Menschen ist. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele Menschen sagen, ja, selbst in kleinen Dingen wie mal den Tisch schön decken, Gäste einladen, da gibt es Menschen, die können sich wirklich stundenlang Gedanken darüber machen, wie das möglichst perfekt ist, wie es möglichst schön ist, wie es möglichst toll ist. Das allerdings, das greift auf verschiedene Lebensbereiche zu. Es gibt im Job vieles gut zu machen. Man möchte vielleicht eine gute Mutter sein oder ein guter Vater sein. Im Studium, in der Schule wird viel verlangt. Also zu viel Perfektionismus, das kann dann auch irgendwann schwierig werden. Das kann dann wirklich zu großen Problemen führen. Und wir wollen uns heute diesem Thema mal ein bisschen nähern, uns über Perfektionismus sprechen, damit beschäftigen, woher kommen Zwang und Ehrgeiz, alles perfekt machen zu wollen. Ich bin so ein bisschen perfektionistisch, würde ich sagen. Wobei, was heißt das eigentlich, perfektionistisch zu sein? Ich denke, dass es da verschiedene Definitionen gibt und auch verschiedene Antworten. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt erstmal einsteigen mit den Antworten von Menschen, die wir gefragt haben. Was ist für Sie denn Perfektionismus?
Perfektionismus, das ist das, womit man selbst zufrieden ist.
Ganz schwierig mit dem Perfektionismus. Ist wahrscheinlich eine Utopie in gewisser Weise.
Ja, wenn man ganz genau ist, wenn alles genau stimmt, ist man perfekt. Aber wer ist das schon? Jeder hat einen Fehler.
Dass man alles richtig macht und keine Fehler macht.
Wenn ich eine Sache hundertprozentig beherrsche, das ist Perfektion.
Ja, wenn alles vorgeplant, strukturiert ist und auch nicht nur so ist, sondern auch ausgeführt wird.
Ja, wenn jemand alles nur ohne irgendwelche Fehler fertigt oder auch sein Leben so verbringt, der wäre für mich vielleicht ein Perfektionist.
Wenn alles kann, alles beherrscht.
Ja, perfektionistisch sollte eigentlich kein Mensch sein. Man kann immer noch dazu lernen, man sollte die Augen offen halten und auf andere Menschen zugehen.
Das sind schon viele verschiedene Antworten und um ein bisschen schlauer zu werden, habe ich mir einen Gast eingeladen, Christine Altstötter Gleich von der Uni Landau. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Perfektion und sind damit eine der wenigen in Deutschland, die sich auf dieses Thema auch spezialisiert haben. Herzlich willkommen im Domradio.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf und ein bisschen über mein Forschungsgebiet erzählen darf. Ja, ich bin eine der wenigen, komisch eigentlich, weil den Deutschen sagt man gerne nach, sie wären eigentlich die Prototypen der Perfektionisten. Als ich angefangen habe, zu dem Thema zu forschen oder wie ich drauf gestoßen bin, war das genauso, dass ich festgestellt habe, es gibt eigentlich kaum Forschung in Deutschland. Ich wollte eigentlich zur Depressivität forschen und da sind wir vielleicht schon bei einem Aspekt, der wichtig ist, nämlich, dass eben Perfektionismus durchaus mit bestimmten Krankheitsbildern verbunden ist. Und deswegen ist nicht nur so ist, wie die Dame vorhin gesagt hat, es sollte eigentlich niemand perfektionistisch sein, ja, so dass man sagen kann, ja, es tatsächlich krank werden sollte niemand. Und gleichzeitig ist es, was auch gesagt wurde, wir möchten eigentlich, dass Dinge fehlerlos gemacht werden. Also ich zum Beispiel.
Also ich denke auch, wenn man operiert wird, dann möchte man gerne, dass da jemand ordentlich arbeitet.
Ja, absolut. Keine Schere vergisst, sondern genau perfekt das entfernt, was zu entfernen ist. Ich sage auch immer, ich möchte eigentlich schon, dass mein Zahnarzt ein Perfektionist ist, sodass die Füllung oder was auch immer alles stimmt. Ja, natürlich ist aber eben, deswegen sitze ich ja hier, das ist nicht nur etwas Positives, sondern auch verbunden mit Störungsbildern, die teilweise gravierend sind. Depression habe ich schon erwähnt, Essstörung finden wir sehr viel. Besonders schwere Formen von Selbstmorden sind verbunden häufig mit Perfektionismus und soziale Ängste.
Also es gibt viele verschiedene Dinge, auf die wir im Laufe der Sendung noch kommen. Aber als erstes finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, was ist es denn eigentlich? Es sind so verschiedene Sachen angeklungen. Was ist denn Perfektionismus? Dieses alles beherrschen oder alles beherrschen zu wollen? Also da gibt es sicher ja feine Unterschiede.
Ja, und sagen wir mal, das Beherrschen steht vielleicht gar nicht so. Also wenn man, außer man sagt, man möchte sich selbst beherrschen und das, was man tut, können. Nein, also das Kernelement von Perfektionismus ist das, was in diesen Fragen auch angeklungen ist, keine Fehler zu machen. Also diese Makellosigkeit dessen, was man tut. Und wir sprechen in der Forschung eigentlich davon, dass man sagt, man muss mindestens in einem für einen selbst sehr relevanten Lebensbereich diesen Anspruch haben. Dass man also sehr, sehr anspruchsvoll ist, dass man die höchsten Standards erreichen möchte. Das ist per se nicht schlimm. Also ich denke, wir sind alle froh, dass wir solche Menschen haben. Wir würden heute noch irgendwie im Rhein die Wäsche waschen oder am Rhein oder sonst in irgendeinem Fluss, wenn es nicht jemanden gäbe, der gesagt hätte, ich muss das besser machen. Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir den Ehrgeiz verteufeln würden.
Nein, Ganz im Gegenteil, wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Höchstleistungen zu erbringen, und zwar nicht nur im Wirtschaftlichen. Also ich denke auch an sowas wie Kunst. Also wenn ich ein Klavierkonzert höre, dann möchte ich, dass das Klavier gut gestimmt ist. Ja. Wir sehen im Sport ganz viele Menschen, die wir gerne angucken, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sich diesen Run nach dem Besten anschauen. Also ich denke, das ist etwas, was um uns herum ist. Und gleichzeitig birgt natürlich das Erreichen wollen von sehr, sehr anspruchsvollen Zielen immer die Gefahr zu scheitern. Und das ist der zweite Kernelement des Perfektionismus, nämlich wie ich eigentlich mit Scheitern umgehe. Und da entscheidet sich letztendlich auch, ob ich erkranke oder ob ich einen gesunden Perfektionismus oder ein gesundes, sag ich mal, Streben nach sehr, sehr guter Leistung verfolgen kann.
Welche Rolle spielt dabei das Vergleichen mit anderen?
Wir gehen davon aus, dass ein wesentliches Element beim Perfektionismus ist, dass wir sozusagen immer beurteilen müssen, was ist denn wirklich gut. Und das kann ich für mich. Also es ist ja nicht überall so wie im Sport, wo ich weiß, das ist der Weltrekord. Ja? Da ist keine Interpretationsfrage. Aber sagen wir mal, wie mache ich denn dieses Interview gut, ja, oder nahezu perfekt? Da gibt es keinen Maßstab. So, und dann kann ich mir überlegen, woran ich mich orientiere. Ich kann die Maßstäbe aus mir selbst rausziehen und kann sagen, ich möchte das Gefühl haben, dass ich die Dinge erklärt habe, gut formuliert habe, die sie mich gefragt haben. Da kann ich jetzt ihr Gesicht nehmen und kann aus ihrer Mimik versuchen abzulesen, ob mir das gelingt. Also wenn sie die Stirn runzeln oder so oder lächeln, ne, das sind so diese Möglichkeit, dann würde ich mich daran orientieren, wie andere mich beurteilen. Oder ich kann sagen, das ist mir eigentlich völlig egal, ich habe so meine inneren Maßstäbe.
Es gibt eben dann doch so eine gewisse Erwartungshaltung der Gesellschaft oder auch einen gesellschaftlichen Druck. Ich denke, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, weil es ja nun so ist, dass sowohl die Studenten sagen, das und das wird verlangt an der Uni, das muss ich auch in einer gewissen Zeit schaffen. Ich muss es nicht irgendwann schaffen, sondern gibt so eine Zeitvorgabe, und das setzt ja auch unter Druck. Also man muss das schaffen, man muss es nahezu perfekt hinbekommen, um hinterher überhaupt Chancen zu haben. Ist das ein bisschen Angstmache auch?
Also unser Bildungssystem ist ein gutes Beispiel für, sagen wir mal, vermeintlich objektive Standards. Ich bin an der Universität, Psychologie ist ein Numerus Clausus Fach. Wir haben Universitäten in Deutschland, da ist der Numerus Clausus nahezu 1,0 Abitur. Wir haben heute ein Bachelorstudium, wo man danach noch einen Master studieren muss, um überhaupt therapeutisch arbeiten zu können. Da gibt es auch Universitäten, die eine Eingangsnote von 1,0 haben. Und da habe ich einen Standard, der sehr, sehr hoch angesetzt ist. Und den erreiche ich nur unter extremer Anstrengung. Und das nicht immer nur aus eigener Kraft, wie wir wissen.
Also das heißt, auch da muss man manchmal versuchen, perfekt zu sein. Und es kommt vielleicht nicht immer nur von innen.
Nein, wir haben natürlich Anforderungen, die wir erfüllen sollten. Also auch das ist ja so eine Geschichte. Es gibt ja viele Wege zum Glück, sagen wir mal so. Studium ist das eine, und es gibt viele andere Möglichkeiten vielleicht. Aber wenn ich auf dieser Schiene bin, wenn ich ein bestimmtes Berufsbild habe, wenn ich eine Stelle dann später haben möchte, dann spielt die Note, das Leistungsniveau eine sehr hohe Rolle. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das ist überhaupt gar keine Frage.
Über Perfektionismus sprechen wir heute in Domradio Beratung mit Christine Altstötter gleich von der Uni Landau. Perfektes Timing. Der Musiktitel ist zu Ende, das Mikro geht an und ich spreche, es doch wirklich perfekt gelungen. Perfektionismus ist heute unser Thema in der Domradio Beratung. Mir gegenüber sitzt Christine Altstötter gleich von der Uni Landau und sie beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit dem Thema Perfektionismus. Woher kommen denn Zwang und Ehrgeiz, alles perfekt machen zu wollen, Frau Altstötter gleich? Ist das Elternhaus dafür verantwortlich in irgendeiner Form?
Ja, also in einem relativ großen Umfang. Eltern sind unsere ersten Modelle und deswegen kommen ihnen ganz, ganz große Bedeutung zu. Und das ist natürlich auch in Bezug auf die Frage der Standards, die man an die Leistungsfähigkeit setzt. Der Mechanismus ist ganz einfach. Unsere Eltern loben uns für das, was wir gut gemacht haben. Und wenn wir etwas nicht gut gemacht haben, dann gibt es eben Unterschiede. Ja. Es gibt welche, die sagen, ach, nicht so schlimm, probier es beim nächsten Mal so und so. Also die geben ihren Kindern das Gefühl, dass man aus Fehlern lernen kann. Und es gibt andere, die sagen, nee, also das war ja überhaupt nichts und du bist unmöglich und das geht gar nicht und das kannst du nicht. Und die geben Kindern das Gefühl, dass sie nicht in der Lage sind, als Person den Standards gerecht zu werden. Und das ist der erste kleine Stich, sage ich mal, auf dem Weg zu den Perfektionisten, die Probleme haben. Also zum einen müssen die Eltern natürlich selber hohe Standards haben. Also das Loben, wofür, spielt eine Rolle. Und sie müssen auch selber in ihrem Verhalten anspruchsvoll sein. Ne?
Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass man ja auch verschiedene Charaktere da vor sich hat, wird es wahrscheinlich ja nicht so sein in einer Familie, wenn man mehrere Kinder hat, dass die alle nachher gleich perfektionistisch sind oder eben nicht.
Nein, es gibt die sogenannte Nischentheorie der Geschwisterfolge. Das weiß ich deswegen, weil eine Kollegin von mir darüber forscht. Das ist nicht mein Gebiet, aber es ist ein ganz interessantes Gebiet. Das sagt also, dass wenn sozusagen, nehmen wir mal an, das erste Kind ist eines, das eben sehr ehrgeizig sich entwickelt und auch entsprechend von den Eltern dafür Lob und Anerkennung bekommt, dann ist es sehr häufig so, dass das zweite Kind versucht, einen anderen Platz zu finden, wo es auch Aufmerksamkeit bekommt für etwas Eigenes. Und deswegen müssen nicht alle Kinder perfektionistisch werden. Ne? Es müssen auch nicht sozusagen zwangsläufig, man muss auch nicht zwangsläufig immer dem Modell seiner Eltern folgen. Wir wissen, dass die Peer Group, also Freunde und Freundinnen, irgendwann mal ganz als wichtige Modelle ablösen. Da kommt dann eben auch dazu, was gibt es dort für Ideale? Also ein bisschen so bei den Essstörungen geht ja immer wieder so die Auseinandersetzung darüber, inwieweit in der Peer Group dieses Aussehen, gute Figur, unterstützt dann durch so Sendungen, in denen eben makellose Frauen in Anführungszeichen gezeigt werden, Jugendzeitschriften. Also es gibt auch noch andere Modelle. Und Sie haben es vorhin schon ganz richtig gesagt, es gibt unsere Gesellschaft, die eben Höchstleistung belohnt.
Also mir sind ein paar Formulierungen aufgefallen in der letzten Zeit, die auch vielleicht unter Druck setzen. Zum Beispiel das beste Album aller Zeiten oder die Allzeit-Charts, solche Geschichten. Also bei Adele ist das jetzt so gewesen, die 27 hat einen neuen Song rausgebracht und kriegt jetzt also eine Auszeichnung für ein bestes Album aller Zeiten. Das kann sie ja selber nicht mehr toppen.
Nein, und schon gar nicht mit ihrer dritten. Heute Morgen habe ich im Hotel gelesen, dass da schon was vorab doch mal ganz kurz im Internet war. Was ein Hype. Als ich gestern vom Essen ins Hotel gegangen bin, habe ich eine Werbung gesehen, ganz große Fläche an dem Haus, Imperfekt. Ja? Es ging um Klamotten. Und es kann natürlich sein, ich bin im Perfekten. Ich habe meinen Freund gefragt, was er davon hält und wie er das versteht. Und wir haben gestern viel darüber geredet. Ja, Werbung arbeitet mit der Makellosigkeit, mit dem Ideal, also das, was sozusagen erreicht werden soll. Die Frage ist nur, wie man es erreicht. Ja? Und erreiche ich es zum Beispiel genau darüber, dass überall Knitter drin sind? Also Stonewashed Jeans können perfekt sein, wenn die Stonewashed, die Used Optik irgendwie optimal ist. Das liegt sehr häufig im Auge des Betrachters, was sozusagen perfekt ist.
Und dann spielt aber also auch wieder die Rolle dieser Peer Group, der Umgebung, der Freunde, der Bekannten eine Rolle, weil man sich vergleicht?
Ja, natürlich. Natürlich. Maßstäbe, wir haben Bereiche, in denen es sozusagen objektive Maßstäbe gibt, was weiß ich nicht, ein Weltrekord, ne? der ist einfach gesetzt und wenn ich Marathon laufe und dann irgendwie eine halbe Sekunde schneller bin, dann habe ich den getoppt. Aber zum Beispiel was Aussehen anbelangt, wenn wir jetzt dabei mal bleiben wollen oder was ist denn das, was der perfekte Urlaub ist oder das ist ja nicht aus mir selbst raus definiert, sondern da greifen wir und das ist auch nicht angeboren, dieses Wissen, sondern da greifen wir notgedrungen auf Definitionen in unserer Gesellschaft zurück.
Und dieser gesellschaftliche Druck, von dem ich gerade auch gesprochen habe, der trifft uns in vielen Bereichen. Der trifft Kinder schon in der Schule, Studenten im Studium und uns später bei der Jobsuche. Perfektionismus ist heute unser Thema und weiter bleiben wir dran. Nach den Nachrichten um halb geht's weiter. Die Domradio-Beratung heute rund um das Thema Perfektionismus. Es wird viel von uns erwartet. Es wird schon viel von Schulkindern erwartet, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen, wissen, was abrufbar ist. Dabei sind teilweise Kinder wirklich noch sehr verspielt. Kommen Sie da schon rein in diesen Sog dessen, dass man denkt, dass die Kinder selber denken, naja, wenn ich das nicht perfekt mache, dann ist es nicht gut genug. Christine Altstädter Gleich von der Uni Landau, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Perfektionismus. Wie ist das denn bei Schulkindern?
Das ist wie im Rest des Lebens auch, würde ich sagen. Es gibt von außen formulierte Maßstäbe, Das ist ja im Berufsleben genau das Gleiche oder im Studium, bei einer Ausbildung. Es gibt sozusagen Erwartungen anderer, will ich es mal nennen, im weitesten Sinne. Und es gibt jetzt eine mehr oder weniger große Notwendigkeit, die man selber spürt oder die das Leben einem auferlegt, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und wenn wir uns mal angucken, wie das mit der Schule ist, da haben wir eigentlich nicht viel Spielräume. Denn es ist von Anfang an relativ klar, wenn wir da scheitern, also wenn wir den Anforderungen nicht gerecht werden, dann wird der weitere Lebensverlauf nicht ganz so positiv ausschauen, als wenn wir den Anforderungen gerecht werden. Und dazu kommt, dass es nicht reicht, einfach irgendwie durchzukommen, ja, dass man es gerade so schafft, sondern man weiß eben, je besser die Leistung, umso besser die zukünftigen Aussichten. Und das teilt sich Kindern ganz früh mit.
Wobei das häufig auch eine Sache der Eltern ist. Also ich persönlich habe es auch schon mitbekommen, dass Eltern wirklich sehr viel darüber diskutieren, gerade über diese Geschichte. Nächste Schule, hoffentlich kommt mein Kind aufs Gymnasium, alles andere zählt irgendwie nicht. Und da werden ja auch Kinder teilweise dann von den Eltern auch nochmal mit, ja, unter diesen Druck gesetzt.
Ja, ein schönes Beispiel zum Thema Perfektionismus. Wir wollen nur das Beste für unser Kind. Wäre ja so eine Aussage, wenn man Eltern fragen würde, was wollen sie denn, nur das Beste, dann würden die Eltern sagen, ja klar will ich nur das Beste. Ja? Und dann ist immer die Frage, wie definiere ich das? Und dann kann ich sagen, da gibt es natürlich, ist es schwer zu sagen, ach, es ist mir eigentlich wurscht, wie das Kind in der Schule ist. Da gibt es sicher welche, aber schwerpunktmäßig würden die meisten Eltern doch sagen wollen, nein, ich würde mir wünschen, dass mein Kind gut in der Schule ist oder sehr gut in der Schule ist, damit es später zum Beispiel lernen kann, was es will, eine Ausbildung machen kann, wie es will. Dann nehme ich mich nicht aus. Das war mit meinen Söhnen auch so. Oder?
Wobei die Kinder es eben in dem Moment noch nicht so richtig verstehen. Also man kennt ja selber diese Sätze von den eigenen Eltern vielleicht auch noch im Hinterkopf, was man da so gesagt bekommen hat. Du musst dich jetzt mal entscheiden, was du machst und damit du später was wirst. Solche Sachen kriegte man zu hören. Und das ist ja heute auch dann bei Kindern nicht anders. Ich glaube nur, dass der Druck sozusagen der auf den Eltern auch lastet, höher geworden ist. Wirklich zu sagen, kann mein Kind mithalten in dieser perfekten Gesellschaft, beziehungsweise in dieser Gesellschaft, in der das so erwartet wird.
Ja, in der Leistungsgesellschaft, wo ich gemessen werde von dem Wert meiner Person, sehr häufig daran, was ich leiste. Und Leistung zu definieren ist, ja, der nächste Punkt, das ist ja nicht ganz einfach. Ne? Also besteht denn jetzt eine Leistung darin, dass ich, sag mal, ich bin Erzieherin und die Kinder in meiner Gruppe sind einfach zufrieden und glücklich. Wird diese Leistung anerkannt? Oder ist es eine Leistung, wenn ich einen VW-Motor sozusagen möglichst sparsam hinkriege. Das ist ja auch ein schönes Beispiel, wie dysfunktional hohe Standards sein können, ne? VW. Also ich denke, Eltern bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder Regeln aufzustellen. Wir tun das und Kinder verstehen das häufig zunächst mal nicht. Also warum sollte ich eigentlich die Hand vorm Mund halten, wenn ich niese? Das wissen Eltern warum. Und das lernt man dann halt einfach so, ohne vieles zu erklären. Und mit Leistungsstandards ist das ganz ähnlich.
Aber dennoch stört es mich manchmal, dass in der Schule oft der Fokus auf das gelegt wird, was jemand nicht kann. Und besser wäre es ja vielleicht zu sagen, wir legen den Wert darauf, was jemand kann, um da auch eben eine gewisse Motivation rauszuholen.
Beides würde ich für fatal halten. Ich finde, wir müssen Wert darauf legen, aus Fehlern lernen zu dürfen und zu kennen und zu können und auch, sagen wir, das Positive an Fehlern auch mal rauszuarbeiten. Es gibt viele Erfindungen, die eigentlich auf Fehlern basieren, ja, weil etwas nicht so gemacht wurde, wie es eigentlich gehört. Und dann hat man plötzlich festgestellt, oh, das ist spannend, da kommt was ganz Interessantes dabei raus. Und sehr häufig ist so dieses Erreichen von etwas ganz Besonderem eben tatsächlich mit Üben, Üben, Üben verbunden. Also Musik ist ein schönes Beispiel. Da gibt es ja auch schöne Untersuchungen dazu, wie viele Jahre man sozusagen geübt haben muss, bis man ein Stück interpretieren kann im Schnitt. Ich glaube, das sollte der Fokus sein. Wie können wir mit Fehlern umgehen? Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist, eine kleine Geschichte aus dem Schulleben meiner Kinder. Die hatten einen Deutschlehrer, das fand ich fantastisch. Der hat Arbeiten geschrieben, hat die dann korrigiert und dann durften die Kinder diese Arbeiten die Woche später wiederholen. Und diese Note hat dann gezählt. Also die durften sehen, was kann ich noch nicht. Das wurde ihnen dann gesagt, sozusagen, ja, das ist falsch, lern mal, weißt du, wie es eigentlich richtig geht. Das hast du jetzt eine Woche Zeit, das nochmal zu üben und zu lernen. Und das wird dann belohnt, also das aus den Fehlern lernen. Und das fand ich grandios.
Und das hat auch was mit ihrem Sohn gemacht?
Ja, ja. Also erstens mal findet er den Lehrer immer noch toll und das andere ist, er hat ein ganz besonderes Verhältnis zur Sprache und vielleicht auch tatsächlich zur Leistung im Sinne von, es ist scheußlich, wenn man Fehler macht. Es ist überhaupt nicht schön, wenn man durch eine Klassenarbeit fällt. Oder er studiert inzwischen. Aber ich kann was damit anfangen. Ich darf lernen und er traut sich das auch zu.
Wir dürfen auch mal scheitern. Es muss nicht alles perfekt sein, das muss man sich einfach auch mal sagen. Unser Thema heute in der Domradio-Beratung ist Perfektionismus. Es gibt Menschen, die, wenn sie scheitern, einfach wieder aufstehen und weitermachen. Es gibt auch welche, die sich dann erstmal vergraben und sich mit Selbstzweifeln plagen. Es gibt unterschiedliche Arten, mit solchen Niederlagen umzugehen. Was hat das mit der Perfektion zu tun? Das wird uns gleich mein Gast sagen, Christine Altstötter gleich von der Uni Landau. Ja, wie hängt das zusammen, diese beiden Dinge?
Sie haben ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang gerade benutzt, das Selbst. Und es hängt mit zwei Aspekten des Selbst zusammen, dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit.
Das müssen wir erst erklären. Also Selbstwert, ja, genau. Oder Selbstwertgefühl, ich denke, da kann man sich noch was drunter vorstellen. Aber was ist denn Selbstwirksamkeit?
Ja, Selbstwert, wie gesagt, da würde ich einfach denken, dass ich mich ganz grundsätzlich wertschätze. Also dass auch wenn ich etwas nicht gut gemacht habe, ich nicht mich selbst grundsätzlich verdamme. Das wäre schon mal der Boden. Das reicht aber nicht, um aus Fehlern zu lernen, sondern man braucht zusätzlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, dass ich einen grundsätzlichen Glauben sozusagen daran habe, dass ich etwas bewirken kann. Deswegen also das ist der Begriff der Wirksamkeit da drin. Und da möchte ich nochmal auf dieses Notenverbesserungsbeispiel von vorhin kommen. So unterstütze ich Selbstwirksamkeit, indem ich nämlich etwas belohne, was bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde dafür belohnt, aus diesem Fehler zu lernen. Und nicht, wie das häufiger der Fall ist, dass man eben sagt, okay, schlecht gelaufen in der Arbeit, wir gehen zum nächsten Thema über. Ne? Und ich darf dann gar nicht lernen, sondern wird dann einfach sozusagen nur einen Knoten drauf gemacht und gesagt, okay, kannst du halt nicht. Dieses kannst du nicht mindert die Selbstwirksamkeit, ne, weil ich einfach nur sehe, ich mache was falsch, aber ich darf nicht lernen, wie ich es richtig machen kann an dem gleichen Objekt. Und wenn unsere Selbstwirksamkeit eingeschränkt ist, leidet, und dann kommen wir wieder zurück, auch das Selbstwertgefühl. Und daraus entsteht etwas, es ist ein Teufelskreis, der eben zum Beispiel an der Entstehung von Depressionen beteiligt ist. Eine der Erkrankungsformen, die eng mit Perfektionismus verknüpft ist. Und die ist ja nicht darin besteht, dass man immer traurig ist. Ja, natürlich ist das auch ein Element. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt von Depressivität ist dieses Nicht-Handlungsfähig-Sein, dieses Nichts-Tun-Können. Und das hat natürlich dann auch wieder was damit zu tun, ich bin nicht selbst wirksam. Ja. Ich kann nichts bewirken, ich bin gelähmt. Ja.
Und ist ja dann auch ein Teufelskreis, aus dem man wahrscheinlich nicht so leicht rauskommt.
Nein, also viele Menschen schaffen das auch nur mit professioneller Hilfe, mit therapeutischer Hilfe. Medikamente können unterstützend wirken und die Kombination ist etwas, was sich als sehr positiv herausgestellt hat. Wir können heute sehr gut damit umgehen, aber erstmal ist es ein grauenvolles Erleben und wir erleben heute noch ein anderes Störungsbild, was manchmal gar nicht so gut getrennt werden kann von Depressivität, Burnout, auch sehr eng verknüpft mit Perfektionismus. Einfach weil dort nochmal die Symptome sind ähnlich wie bei der Depression, aber der Fokus ist sehr stark auf beruflichen Kontext, also auf diesen Leistungskontext sehr spezifisch. Und ich habe eine enge Kooperation mit einer Klinik gehabt in Bad Arolsen. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen, war sehr spannend. Da hat der leitende Psychologe mal zu mir gesagt, er wird sich nicht wundern, wenn Burnout in ein paar Jahren einfach als perfektionistische Persönlichkeitsstörung benannt würde, weil so viele Personen beim Erstkontakt oder spätestens in der zweiten Sitzung sagen, ja, ich bin eigentlich gescheitert an meinem Perfektionismus.
Also das heißt, dieser Zusammenhang ist sozusagen nachgewiesen.
Ja, also ich forsche ja auch zu dem Bereich und das sind ganz hohe Zusammenhänge und das ist auch sehr naheliegend.
Ab wann kann Perfektionismus krank machen? Hat das was mit zu viel Ehrgeiz zu tun oder ein sich selbst unter Druck setzen?
Also eine Theorie, da gibt es also mehrere und es ist wie in vielen anderen Bereichen in der Psychologie auch, es gibt nicht die richtige Theorie, sondern es gibt Ansätze, sozusagen mehrere Wege führen nach Rom, sage ich mal. Man sagt, ich kann dahin kommen, auf diesem Weg dorthin kommen und auf anderen. Eine Annahme ist, dass es eben das Problem von Perfektionisten, die erkranken, ist, dass wenn sie merken, dass sie sich übernommen haben, sage ich mal, also dass die Standards zu hoch sind, die sie sich gesetzt haben, dass sie dann nicht loslassen können und dass sie festhalten, trotz schlechter Gefühle, trotz immer wieder Scheiterns, was einem ja nicht gut tut, ja, trotz negativem Feedback an diesen Standards, während Perfektionisten oder Menschen, die eben sozusagen gut, besser damit zurechtkommen, einfach dann ein bisschen locker lassen können. Wir sind ja häufig nicht auf einen Lebensbereich in unseren Ansprüchen beschränkt. Das ist, kommen wir ja vielleicht auch nochmal drauf, auch ein Problem tatsächlich von Perfektionisten ist, wenn es zu viele unterschiedliche Lebensbereiche werden. Zu viele. Und insofern kann ich dann in einem Bereich die Standards vielleicht ein bisschen lockern und wieder die Energie in einen anderen Bereich fließen lassen. Perfektionisten, die unter ihrem sozusagen unter ihrem Perfektionismus leiden, gelingt es häufig nicht. Das wäre ein Ansatz von vielen.
Also wir haben noch eine Stunde Zeit, da werden wir das ein oder andere noch ein bisschen aufdröseln und eben auch ja mal ein bisschen noch was über in Anführungszeichen guten oder auch schlechten Perfektionismus sprechen und natürlich auch darüber, wie man denn auch lernen kann, mal fünf Grade sein zu lassen, mal ein bisschen entspannter damit umzugehen und sich selber nicht unter diesen Druck zu setzen, alles möglichst perfekt zu machen. Man muss auch nicht immer perfekt sein. Das habe ich jetzt in der ersten Stunde schon gelernt. Man darf auch mal einfach sagen, es passieren Fehler und deshalb ist das nicht gleich weiter schlimm. Christine Altstädter gleich von der Uni Landau grinst auch gerade. Ja, genau. Ja, es passt doch eigentlich gut, ganz gut, dass nicht alles perfekt funktioniert. Denn ja, wir haben es eben schon ganz kurz angerissen, wenn eben Perfektionismus auch krank machen kann, dann ist das Ganze nämlich nicht mehr so zum Lachen, sondern dann ist es wirklich sehr ernst und sehr schwierig. Deshalb würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal einsteigen, wirklich darüber nachzudenken, wie man so das richtige Maß findet. Ich persönlich habe den Eindruck, dass es durchaus hilfreich ist, wenn man ja einfach auch mal ein bisschen lockerer mit Dingen umgeht, mit Anforderungen vielleicht nicht. Man will alles gut machen, das schon. Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ja, die Frage ist tatsächlich, wie komme ich zu so einer guten Mischung?
Ja, das würden wir gerne alle haben, glaube ich. Und aus Ihrem Zögern oder die Frage auch, wie kann ich das formulieren, ist schon was ganz Tolles deutlich geworden, nämlich dass die Lösung, einfach alle fünf Grade sein zu lassen oder einfach eben nicht mehr so anspruchsvoll zu sein, nicht wirklich eine ist. Ich sage immer, das ist ungefähr bei Perfektionisten so erfolgreich, wie wenn man einem Alkoholiker sagt, er soll einfach nichts mehr trinken. Es ist ein Unsinn. Man kann es eben nicht. Wir wissen aus der Therapieforschung, dass die Idee, die Standards zu senken, mit ganz großen Ängsten verbunden ist bei Perfektionisten. Und zwar deswegen, weil sie über viele Jahre ja sehr viel, sag ich mal, Erfolg eingeheimst haben mit ihrem Anspruch, sehr leistungsfähig zu sein und sehr gut zu sein. Ja. Wir werden ja belohnt dafür, sehr gut zu sein. Dann soll einem das plötzlich weggenommen werden, das sehr gut. Und das geht nicht gut. Was wir stattdessen versuchen deutlich zu machen ist, dass wir ein bisschen lockerer sehen können, nicht die Höhe der Standards, sondern die Frage dessen, wie ich die erreiche. Also zum Beispiel, wie viel Zeit nehme ich mir denn eigentlich? Oder muss es wirklich in allen möglichen Bereichen sein? Gibt es vielleicht Bereiche, wo ich mal sagen kann, okay, da investiere ich jetzt gerade mal nicht so viel Energie rein und sage und lasse meine Energie lieber in einen anderen Bereich fließen, weil das dort wichtiger ist oder weil ich es vielleicht auch einfach besser kann. Perfektionisten leben häufig mit sehr starren Regeln, also dass man sagen kann, okay, also ich muss das so und so machen und wenn ich das nicht so und so mache, dann passiert dieses oder jenes. Ja. Also zum Beispiel eben, wenn ich nicht alle vor einer Einladung die Blumen ganz frisch gekauft habe, dann wird der Blumenschmuck weg sein. Ja. Also immer alles frisch, genauso wie das Essen. Und dann ist es eine Katastrophe, sage ich mal, wenn ich was vergessen habe und nicht mehr nochmal weg kann und mir fehlt eine Zutat oder das wird dann immer sehr schlimm. Und wir versuchen bei therapeutischen Interventionen deutlich zu machen, dass es schön wäre, wenn man aus Regeln eher sowas machen würde wie Richtlinien oder Richtschnüre. Es gibt einen schönen Spruch in dem Zusammenhang, nämlich Regeln brechen und Linien lassen sich biegen. Ja? Und diese Flexibilität dieses wäre also eben nicht im Senken der Standards, sondern in den Wegen, die zum Erreichen der Standards führen und der Zeit, die man sich lässt. Und last but not least, und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, eben auch wieder, haben wir vorhin schon gesagt, dass ich mir erlaube, auf dem Weg dorthin Fehler zu machen und aus denen zu lernen.
Also eine gewisse Toleranz, den eigenen Fehler auch akzeptieren oder ja, mal vielleicht auch mit Humor nehmen, vielleicht ein bisschen locker sehen. Das ist vielleicht was, was man lernen kann. Wir haben Menschen auf der Straße hier in Köln gefragt, wie perfektionistisch sie sind, und das wollen wir uns jetzt mal anhören.
Mal bin ich perfektionistisch und mal nicht. Und ich glaube schon, dass ich das daran merke, dass ich mir bei manchen Dingen erst zufrieden bin, wenn ich das Gefühl habe, dass es richtig gut geworden.
Ich bin oft unzufrieden, glaube ich, mit dem, was ich tue. Es könnte noch besser sein, von daher glaube ich schon, ich bin perfektionistisch. Daran merke ich.
Ja, es gibt in manchen Sachen, da bin ich perfektionistisch. Zum Beispiel bei Ästhetik oder Tischkultur.
Ich denke, ich bin schon ziemlich perfektionistisch, besonders wenn es um etwas Ernstes geht. Jetzt nicht, um mein Zimmer aufzuräumen oder sonst was.
Ich bin von Beruf aus Ingenieur und bin also deswegen sehr perfektionistisch in Kleinigkeiten.
Ich bin überhaupt kein perfektionistisch oder was immer. Diese preußische Art ist nicht mein Ding.
Ich versuche, meinen Perfektionismus zu mindern. Je älter und reifer man wird, umso eher erkennt man, dass Perfektionismus ein Ziel ist, das nicht so erstrebenswert ist.
Tja, ist es erstrebenswert, ist es nicht erstrebenswert? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also, dass die Menschen sagen, wie perfektionistisch sind sie eigentlich? Vielleicht ist das Selbstbild auch nochmal anders als das Fremdbild. Vielleicht sagt man selber, ich bin gar nicht so perfektionistisch, und jemand anders sagt, ja, aber du lässt es ja auch nicht gut sein, bei dir muss ja auch immer alles stimmen. Also da kann es ja auch sein, dass die Perspektiven verschieden sind. Christine Altstädter Gleich ist zu Gast. Sie haben ja das Thema Perfektionismus, das waren vermutlich alles auch keine neuen Antworten für Sie.
Nein, es waren ganz, ganz interessante Antworten, weil sie nämlich ganz wesentliche Aspekte, die uns in der Forschung und in der Therapie gleichermaßen interessieren, rausgearbeitet haben. Ich habe ein Ding noch in Ohren jetzt. Es könnte noch besser sein. Also diese Unzufriedenheit mit dem Erreichten, also diese negative eigentlich, wie wir das nennen würden, Selbstevaluation, also negative Beurteilung dessen, was man getan hat. Das ist ein Kernelement eines Perfektionismus, der auch zu Problemen führen kann. Dieses Suchen sozusagen nach dem, was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, und das Nicht-Sehen und Anerkennen gleichzeitig, wenn das also damit verbunden ist, dass ich nicht gleichzeitig sehe, was ist denn gut geworden. Also natürlich ist es wichtig, dass wir das, was wir tun, auf Fehler hin untersuchen. Also haben wir schon mal gehabt, die Zahnärzte, die Ingenieure. Der Ingenieur hat es ja auch selber schon gerade eben gesagt, ganz recht, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf. Also es ist wichtig, dass wir unsere Produkte auf Fehler hin untersuchen. Aber eine gewisse Fehlertoleranz ist häufig notwendig. Und dann kann ich es hier gleich einstreuen, weil mich das so beeindruckt hat. Auch aus dem Munde eines Ingenieurs, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, was das soll mit dieser Perfektion. Oder perfekt ist etwas, wenn das makellos oder fehlerlos ist. Es sieht ja gar nicht so, hat er gesagt. Für ihn ist Perfektion Fehlertoleranz, maximale Fehlertoleranz. Nämlich, dass ein System auch funktioniert, wenn seine Benutzer oder die Menschen da drin Fehler machen. Und das zeigt eigentlich ganz schön, wo wir hin müssen. Und das bedeutet, ja, ich muss gucken, ist da ein Fehler drin, aber ich muss auch irgendwann mal sagen können, so, jetzt ist gut. Ja, ich checke nicht noch zum 150. Mal. Und es ist auch in Ordnung, wenn die eine Blume ein bisschen weg ist in dem Strauß.
Also das selber muss man mit sich ja ausmachen, weil oft ist es so, dass vielleicht dem anderen gar nicht auffallen würde, dass die Blumen schon einen halben Tag auf dem Tisch stehen und nicht gerade erst frisch ins Wasser reingekommen sind. Da gibt es unterschiedliche Bereiche, und ich muss selber sagen, dass mit Familien und Kindern natürlich eine Wohnung nicht mehr so aussehen kann wie vorher ohne. Und da muss man natürlich mehr als 5 Grad sein lassen, um eben auch mal drüber wegschauen. Aber dennoch gibt es sie, die Wohnungen von Familien mit Kindern, die aussehen wie aus dem Katalog. Und da ist vielleicht auch ein Perfektionist dann unterwegs, der selber keine Ruhe hat, wenn es nicht so aussieht oder sich vielleicht nicht wohlfühlt.
Ja, also es ist ja, sagen wir mal, wir haben ja in der Regel eben nicht einen Bereich in unserem Leben nur, wo man sagt, da will ich sehr, sehr gut sein. Und was Sie gerade als Beispiel bringen, ist sehr gut geeignet, um nicht zu sagen perfekt. Also wir haben auf der einen Seite sowas wie, ich will, dass das hier alles perfekt ausschaut. Ich will eine perfekte Hausfrau sein. Ich will eine perfekte Mutter sein. Das kann konfligieren, also zum Beispiel, was das Aussehen von Küchenfußböden anbelangt. Ja? Wenn ich möchte, dass mein Kind selber essen lernt, dann werde ich Gefahr laufen, dass der Küchenfußboden nicht immer sauber ist. Dann kann ich mir sehr viel Arbeit damit machen, ihn jedes Mal unten wegzuwischen. Diese Arbeit fehlt mir in der Kommunikation mit dem Kind. Wenn ich dann noch berufstätig bin, dann komme ich sozusagen in den nächsten Punkt, dass ich nämlich nicht Zeit habe, dauernd den Boden zu wischen, um auch dort den Standards gerecht zu werden. Das Das klingt so, als wäre das ganz grässlich, viele Bereiche zu haben, in denen man gut sein will. Es ist anstrengend, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist gleichzeitig auch so, dass es eine gewisse Entlastung bietet. Also, weil ich nämlich Frustrationen, die ich oder Ärger oder Dinge, die nicht so laufen, in dem einen Gebiet irgendwie ausgleichen kann mit dem anderen Gebiet. Man muss halt immer nur gucken, dass man die Anstrengung entsprechend auch sieht und ernst nimmt und etwas dagegen tut. Also sich Erholungspausen gönnt, ganz gezielt einbaut, dass man die Batterien wieder auflädt, sodass man leistungsfähig bleibt.
Also es gibt ja da auch Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen. Ja, also genau. Zum Beispiel. Das gibt es ja alles. Das hatten unsere Eltern vielleicht noch nicht. Da war es auch noch anders. Die haben dann vielleicht keinen Beruf gehabt, die Mütter. Die sind zu Hause geblieben und die haben dann auch wirklich jeden Tag Badezimmer geschrubbt und immer das Spülbecken nach jedem Essen wieder sauber gemacht, bis es geglänzt hat. Das war noch eine ganz andere Geschichte und die waren auf ihrem einen Gebiet, was sie hatten, möglichst perfekt. Aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt glücklich.
Nein, sie waren eben genau auch anfällig. Ja? Also weil, wie gesagt, ich kann das, was bei mir vielleicht dann in puncto Haushalt nicht so gut läuft, kann ich vielleicht bei der Arbeit irgendwie ausgleichen und kann mir da Erfolgserlebnisse holen. Und da sind wir wieder bei diesem, schon nochmal möchte ich auf diese Selbstwirksamkeit zurückkommen. Alles, was wir tun, was uns sozusagen eine positive Rückmeldung aus uns selbst raus oder von anderen gibt, erhöht die Selbstwirksamkeit. Und es tut uns einfach gut. Und wenn ich sage jetzt mal, ich greife einfach Ihr Beispiel auf. Das Waschbecken sagt nicht zu mir, super, dass du mich putzt. Ja? Sieht im Zweifel auch niemand so wie mit den Blumen. Also es sind viele vielleicht Übergenauigkeiten, die wir dann selber sehen. Es könnte noch besser sein. Aber ob das da ist oder nicht da ist, merken andere Menschen gar nicht und kommentieren es dann deswegen auch nicht. Und das ist etwas, was wir Perfektionisten raten, wenn sie anfangen, mit diesem Störungsbild unterzugehen, ist dann mal ein Experiment zu machen. Eben mal eine Vase mit irgendwie 3 nicht ganz frischen Blumen hinzustellen und mal zu gucken und auch zu sagen, was wird denn passieren? Ja, die Leute werden denken, ich bin irgendwie schlampig und dann mal schauen, wie reagieren denn die Leute? Und dann auch mal zu fragen, sag mal, wie findest du denn, dass da 3 Blumen leicht anverwelkt sind? Schauen die meisten Leute hin und sagen, wie, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also auch ein bisschen solche Experimente mal sich zu trauen zu machen, ob das, was man denkt, was passiert, wenn man seinen eigenen Anforderungen nicht gerecht wird, ob das dann tatsächlich passiert.
Also ich sitze tatsächlich auch lieber irgendwo, wo vielleicht die Blume nicht mehr ganz frisch ist, aber man sich angeregt und nett unterhält und es wahrscheinlich darüber über so eine Unterhaltung oder ein Gespräch gar nicht auffällt. Und es gibt aber auch natürlich Situationen, wo man merkt, da ist einer, der putzt um einen herum und es wird alles sofort weggeräumt. Da werde ich dann persönlich auch manchmal schon nervös.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es so, und es ist ganz wichtig, das solchen Menschen zu sagen, wir mögen alle Menschen lieber, die leicht mal einen Fehler machen da und dort, weil es uns auch selber erlaubt, mal einen zu machen. Insofern ist es eher umgekehrt häufig so. Es ist eben nicht die Makellosigkeit, die belohnt wird, sondern diese kleinen Macken, dass die da sind.
Charakterköpfe sind vielleicht gefragt und vielleicht auch beliebt, aber eben nicht perfekt. Vielleicht ein ganz gutes Bild für den Hinterkopf. Christine Altstädter gleich von der Uni Landau ist noch bei uns eine Dreiviertelstunde lang und wir sprechen über das Thema Perfektionismus heute in der Domradio-Beratung. Wir sprechen heute über Perfektionismus und mich persönlich würde auch interessieren bei Ihnen, Frau Altstädter, gleich, wie Sie denn reagieren, wenn unerwartet Besuch dann kommt, Sie aber nicht damit rechnen und denken, oh je, jetzt steht hier noch was rum, jetzt bin ich aber noch nicht hier so richtig gestylt, wie ich das will. Wie reagieren Sie darauf?
Also mein Freund würde sagen, bei dir steht doch nie was rum und schaut sowieso immer picobello aus. Also ich will es mal so ausdrücken, ja, ich bin auf vieles vorbereitet und ich bin Perfektionistin und ich mag es selber gerne, wenn ich nach Hause komme, dass es im Wesentlichen aufgeräumt ist. Also das würde mich überhaupt nicht erschüttern. Es ist in der Regel, schaut es bei mir irgendwie so aus, dass ich jederzeit jemanden reinlassen kann. Das ist dann auch bedeutet, dass mal noch ein Pullover über der Heizung hängt, der jetzt irgendwie noch trocknen muss, ist genau das, was mir nichts ausmachen würde. Das meint diese Fehlertoleranz. Also ich leide nicht unter die Idee, dass es noch besser sein könnte, obwohl ich das durchaus sehe. Also ich sehe Optimierungsmöglichkeiten. Aber wenn etwas nicht optimal ist, dann ist es bei mir nicht verbunden mit einem Leidensdruck. Meistens. Natürlich gibt es Sachen, die mir sehr wichtig sind. Also im beruflichen Kontext zum Beispiel bin ich nicht zufrieden und dann versuche ich halt eine Lösung zu finden. Und ich versuche das so zu machen, dass ich auf der einen Seite dieses negative Gefühl, Mensch, das ist nicht so, wie das sein soll, zulasse, weil es bringt auch nichts so zu tun, als würde es einem nichts ausmachen. Aber dann eben zu sagen, okay, was mache ich draus, dass es anders wird? Ja.
Ist es schwierig, selber mit dem Thema umzugehen, wenn man sich damit wissenschaftlich beschäftigt?
Man würde sagen, ganz im Gegenteil. Also gibt ja diesen Spruch, Research is me-search, und jeder forscht irgendwie das, womit er selber auch zu tun hat. Und wie gesagt, also ich bin sicher auch eine Perfektionistin auf eine bestimmte Art und Weise oder zumindest auch in einem perfektionistischen Haushalt aufgewachsen kennen. Also Vor- und Nachteile dieser Grundzüge einer Persönlichkeit auch an mir selber. Nein, es ist eigentlich ein gutes Feld, auch ein bisschen rum zu experimentieren. Ja? Also Dinge auszuprobieren, die man vielleicht dann in der Beratung auch mal sagen würde, Mensch, machen Sie doch auch mal. Also was weiß denn ich, nehmen wir mal so ein Beispiel, ich will alles frisch haben und so. Und wenn ich Gäste habe, muss alles super ausschauen. Und es sind halt leider die Blumen schon irgendwie 3-4 Tage alt und da sind ein paar Welke drin und ich zupfe mal nicht die Welken raus und dann lasse es einfach mal stehen, auch wenn ich denke, oh Mensch, was denken die Leute von mir, bin ich eine schlechte Hausfrau? Und dann hinterher zu fragen, sage mal, wie findest du denn eigentlich, also den Gast, wie findest du denn eigentlich, dass da welke Blumen in der Vase drin sind? Ich würde sagen, in 99% der Fälle werden die Gäste sagen, wie welke Blumen, ist mir gar nicht aufgefallen. Also sehr häufig kann man mit solchen Experimenten auch mal diese Idee, die man hat, wie andere reagieren würden, wenn das und das passieren würde, so ein bisschen in Frage stellen. Und das kann ganz gesund sein.
Bringt denn auch Selbstbeobachtung was? Also wirklich mal aufmerksam zu sein bei anderen. Was fällt mir auf? Was fällt mir nicht auf? Was toleriere ich persönlich bei anderen?
Ja, also man nennt es Monitoring. Es ist eine ganz wichtige Technik in dem therapeutischen Umgang mit Perfektionismus. Es ist so der kognitiven Verhaltenstherapie, ist die Richtung, der das zugeordnet werden kann. Und das besteht zunächst mal tatsächlich drin, dass ich, wenn ich sozusagen in eine Situation komme, wo ich sage, so jetzt habe ich gerade das Gefühl, jetzt habe ich wieder Probleme mit meinem Perfektionismus, dass man sich das mal ganz genau anguckt. Was ist das für eine Situation? Was will ich denn da eigentlich erreichen? Welche Regeln sind damit verknüpft? Ne? Also wo ich vorhin so das gesagt habe, mit Regeln brechen, Leit- oder Richtlinien kann man biegen. Was denke ich denn tatsächlich, was passieren wird, dass ich mir das ganz genau ausmale und dann auch mal zu sagen, ja, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich passiert? Also das ganz genau anzugucken, wie die Situationen sind, ist der erste Schritt, um dann damit umzugehen, dass da vielleicht es zu einer Veränderung kommt.
Wenn man selber sehr perfektionistisch ist, der Partner aber nicht, sehr schwierig?
Jein, also es gibt ja jetzt die zwei Sprüche, Gegensätze ziehen sich an oder gleich zu gleich gesellt sich gern. Von der Forschung her wissen wir, dass gleich zu gleich gesellt sich gern eigentlich das Richtige ist. Insofern passen zwei Perfektionisten tatsächlich besser zusammen als ein Perfektionist und ein Nicht-Perfektionist. Die kommen auf die Dauer häufig besser miteinander zurecht, weil sie das gleiche Wertesystem haben, nämlich wir wollen sehr, sehr gut sein. Wenn das dann aber sozusagen verbunden ist, dass ich einen habe, der daran erkrankt und einen, der gesund bleibt, also diese Begleiterscheinungen, diese Fehlertoleranz, dieses Akzeptieren können, wenn mal was nicht so läuft, dieses eben keine Angst davor zu haben, auch mal zu scheitern. Ne? Wenn das die beiden unterscheidet, dann kann das ganz große Probleme bringen. Ne? Weil es ist ganz schwer, wenn ich das Gefühl habe zu scheitern und der andere sagt, ist doch nicht so schlimm. Das ist etwas, was man im Prinzip nicht sagen darf, weil man damit ja das Gefühl des anderen, nämlich es ist ganz schlimm gerade, nicht ernst nimmt. Und dann beginnt sozusagen das Gemeinsame zu scheitern tatsächlich. Du verstehst mich nicht, ist die nächste Reaktion. Und das versteht ein gesunder Perfektionist vielleicht tatsächlich nicht, dass man nicht perfekt mit dem Scheitern umgeht.
Aber es ist tatsächlich auch eine Situation, die sich gleichzeitig auch auf eine Eltern-Kind-Situation übertragen lässt, die Sie gerade beschrieben haben, nämlich tatsächlich eben auch bei Kindern schon anzufangen, eben so ein Moment, ein Wutausbruch, wenn ein Kind vielleicht mit etwas nicht zufrieden ist, mit sich nicht zufrieden ist, dann auch zu akzeptieren und nicht runterzuspielen.
Ja. Also ich glaube, dass ein ganz, ganz wesentliches Element ist, in dem also Selbstwirksamkeit zu unterstützen in der Erziehung. Immer wieder, wie kann ich lernen aus Fehlern? Und das andere ist, zutiefst ernst zu nehmen, wenn ein Kind ein Gefühl hat. Diese Gefühle, unsere Gefühle sind ganz, ganz zentrale Wegweiser für uns selber, ob das, was wir tun, gerade funktioniert oder nicht funktioniert in Bezug auf uns, in Bezug auf andere. Und wenn ich mich schlecht fühle bei etwas, dann fühle ich mich schlecht. Und es ist ganz schlimm, wenn jemand anders sagt, ach, ist doch nicht so schlimm oder stell dich jetzt mal nicht so an oder ein Indianer kennt keinen Schmerz oder was auch immer da für Philosophien kommen. Weil das nämlich bedeutet, ich verliere das Vertrauen in mich selbst. Ist mein Gefühl überhaupt angemessen, wenn alle anderen sagen oder wenn mir wichtige Menschen sagen, das ist nicht schlimm, was ist eigentlich mit mir los, dass ich das schlimm finde? Ja, also was man da macht, ist unsinnig. Einfach sagen, ja, nee, das ist jetzt gerade nicht schön, man muss ja das nicht wiederholen, das ist, man muss nicht sagen, es ist ganz schlimm, sagen, oh ja, nee, genau, das ist irgendwie nicht angenehm gerade oder nicht schön gerade. Komm, lass uns mal gucken, ja, was macht man denn jetzt, damit es wieder gut wird? Das ist eigentlich die Reaktion, mit der man Selbstwirksamkeit und Selbstwert im Sinne von, ich, ja, meine Gefühle und ich, wie ich zähle was, fördert bei Kindern. Bei Erwachsenen übrigens auch.
Kann man also auch wieder auf den Erwachsenen übertragen. Perfektionismus ist heute unser Thema in der Domradio-Beratung noch eine halbe Stunde lang. Gleich erstmal Aktuelles aus Welt und Kirche in den Domradio-Nachrichten. Die Domradio-Beratung heute rund um den Perfektionismus. Die große Auswahl an Möglichkeiten, die verleitet ja auch dazu, stets immer das Beste rausholen zu wollen und zu können. Man kann sich im Internet austoben, alle möglichen Informationen zu allen möglichen Dingen finden und man kann sich dort aber eben auch verlieren. Und ist es so, dass diese Vielzahl an Möglichkeiten, an Optionen uns noch mehr zum Perfektionisten macht? Das frage ich jetzt meinen Gast, Christine Altstötter Gleich von der Uni Landau.
Also es lässt zumindest manche Perfektionisten leiden, sag ich mal. Und zwar deswegen, weil die Vielfalt an Möglichkeiten ist ja auch einfach die Vielfalt an Standards. Und was ist denn jetzt eigentlich gut? Vielleicht kann man so verschiedene Bereiche mal. Also ich kann heute, es ist nicht mehr klar, wie ich gut angezogen bin. Das war früher viel einfacher. Oder was gute Berufe sind. Ja, es gibt so viele Berufe, da blickt kein Mensch mehr durch. Und so ist eigentlich die Vielfalt der Möglichkeiten, die Freiheit, die sie bietet, für manche Menschen etwas Wunderbares, weil sie eben ihre Nische finden. Und für andere Menschen ist es was ganz Schlimmes, weil ihnen die klaren Strukturen fehlen. Und es beweist, dass Perfektionismus sich auch entwickelt bei Kindern, die aus sehr missbräuchlichen Verhältnissen kommen, wo die Strukturen sehr unklar sind, wo eben keine hohen, also das ist sozusagen, ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, das sind diese ehrgeizigen Eltern, sage ich mal, für die hohe Standards selber gut sind, ist der eine Weg. Und der andere Weg ist tatsächlich aus so verwahrlosten Situationen raus. Das hat etwas damit zu tun, dass man sagt, wenn ich nur so gut wie irgend möglich bin, dann werde ich nicht bestraft. Also es ist eine Vermeidung. Auf der anderen Seite ist es aber auch dieser Wunsch nach Struktur und wenn den mir andere nicht geben, dann gebe ich ihn mir. Und insofern kann man sagen, ja, je mehr man machen könnte, umso schwieriger ist es zu sagen, was man machen sollte.
Ich frage mich die ganze Zeit, ist es schlecht, perfektionistisch veranlagt zu sein oder ist es gut oder ist es beides?
Es kommt drauf an, wie immer kommt es drauf an. Perfektionismus ist ein janusköpfiges Phänomen, sage ich mal. Wir brauchen Perfektionisten und wir profitieren ungeheuer von Perfektionisten, die Fehler finden, die Produkte optimieren, die Prozesse optimieren, die es so gut wie möglich machen. Das ist auch im privaten Leben. Es ist einfach schön. Ich hätte gerne Kinder und ich habe Kinder, die das ihr Bestes geben. Ja, das entlastet mich. Ich möchte gerne, dass mein Partner oder meine Partnerin in der Beziehung ihr Bestes gibt. Das sozusagen verspricht, zum Erfolg zu führen. Was wir alle nicht möchten, ist, dass man an dieser Anstrengung erkrankt. Und dazu muss man eben ein paar Dinge berücksichtigen.
Und welche sind das?
Naja, zuallererst mal ist, wenn ich hohe Leistungen erbringe, dann erschöpft das. Das braucht Energie. Und das bedeutet dann, dass ich wie eine Batterie immer mal wieder auftanken muss, ja, und gucken muss, wie ich mich aufladen kann. Das muss jeder für sich selber feststellen, was mich auflädt auch wieder, wie ich Energie tanken kann. Aber wir müssen unseren Körper da ernst nehmen. Und das sind Perfektionisten sehr gefährdet, weil sie nämlich dieses Gefühl der Anstrengung als Teil ihres Planes ganz positiv finden, weil sie nämlich sagen, ja, ich habe mich total angestrengt. Die können dann schon mal sich beschweren, aber eigentlich finden sie es auch gut, weil es ist ein Zeichen dafür, dass sie ihr Bestes geben. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiges, das Auftanken. Und das andere ist tatsächlich dieses Gnade mir selbst sozusagen. Ne? Also nicht die Standards aufgeben, aber die harsche Selbstbestrafung, dieses immer wieder sich eigene Fehler vorwerfen. Das muss man bekämpfen. Wir nennen das Rumination, also das ist so ein Prozess, der bedeutet, ich denke, ich führe mir immer wieder Situationen vor Augen, also zum Beispiel die Situation des Scheiterns und denke immer wieder drüber nach, wärme dabei natürlich auch immer wieder die Gefühle auf. Und das ist auf der einen Seite ganz wichtig, über Dinge nachzudenken, die nicht funktionieren, um zu gucken, wie man sie besser machen kann. Aber uns passieren oft Dinge, die können wir nicht mehr ändern. Die sind einfach gelaufen. Und da muss ich einfach auch in der Lage sein zu sagen, stopp, das ist so gelaufen. Ich mache jetzt schließe dieses Kapitel und beginne ein neues und fange nochmal von vorne an oder vielleicht nicht ganz von vorne.
Aber ich denke genau, gerade wenn es um die Gefühlswelt geht, dann ist es eben viel schwerer getan als gesagt, also andersrum als man denkt, dass man das abstellt. Man kann nicht einfach diese Gedanken dann abstellen. Man kann versuchen, sie beiseite zu schieben und zu sagen, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal das Ganze jetzt durchkauen im Kopf und nachvollziehen. Ich will es eigentlich nicht, aber diese Gedanken kommen ja dann vielleicht einfach.
Eine ganz wesentliche Technik ist im Bereich der Achtsamkeit. Das ist ja so eine Art und Weise, die für Perfektionisten als Übung perfekt geeignet ist. Man kann mit Yoga anfangen oder so. Also dann, das ist so ein erster Schritt dorthin. Aber da gibt es ja auch ganz viele Angebote. Und das besteht genau darin, dass ich nicht sage, ich will das nicht, das ist schlecht, dass es mir schlecht geht, sondern das zu akzeptieren. Und ich finde, es ist auch grundsätzlich ein ganz wesentliches Element. Wir haben das vorhin wie sollte man als Eltern mit Kindern umgehen? Nämlich, dass man, wenn die sagen, oh, das war jetzt ganz schlimm, obwohl man sagt, na, was regst du dich da auf? Ja? Dass man eben sagt, ja, komm, wir gucken, wie wir das wieder heil machen können. Aber das ist auch etwas, was für einen selber gilt. Dieses, ja, es ist schlimm. Ja, mir darf es erstmal schlecht gehen. Und ich darf vielleicht auch heulen und ich darf auch einen Abend lang mich wie der letzte Dreck fühlen. Die Frage ist, was ich am nächsten Morgen mache. Und die Akzeptanz dieses Zustandes entlastet dann, indem man sagt, okay, ja, es ist so, aber was mache ich jetzt als nächstes oder wie gehe ich damit um, dass ich überhaupt die Energie habe, mich damit beschäftigen zu können, wie ich damit umgehe, setzt voraus, dass ich es akzeptiere.
Ist so eine Veranlagung zum Perfektionismus jetzt denn tendenziell eher positiv oder negativ oder kann man das überhaupt nicht so einteilen?
Also wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Beruf man ist. Es gibt einfach Bereiche, da muss ich einigermaßen perfektionistisch veranlagt sein, wenn ich sehr viel Verantwortung habe für sicherheitsrelevante Produkte zum Beispiel. Und in anderen Bereichen ist es vielleicht nicht so schlimm. Und grundsätzlich würde ich sagen, müsste man sagen, die Schattenseiten des Perfektionismus im Sinne eines übermäßigen Achtens auf die Themen Scheitern, Fehler, was ist nicht gut, was ist, also auf das Negative, das ist das, was schlecht ist. Aber nicht das Wollen des Guten. Ja. Und da gibt es eine wesentliche Unterscheidung, die auch recht gut belegt ist. Perfektionisten, die Probleme haben, die haben eher das Motiv, Dinge zu vermeiden, also Misserfolg, Scheitern. Und die versuchen deswegen so gut zu sein, damit sie keine schlechten Erfahrungen machen im Scheitern. Und Perfektionisten, die gut zurechtkommen, die haben eher ein Annäherungs- oder Erfolgsmotiv. Ja? Die wollen einfach sehr gut sein, fertig, und wollen das alles einheimsen, was damit zu tun hat, nämlich Lob und Anerkennung und sowas. Und das ist vielleicht auch was, wo man sich selber mal ein bisschen angucken kann. Was motiviert denn mich? Ja? Die Hoffnung auf Erfolg oder die Angst vor Misserfolg?
Ja, das Stehaufmännchen habe ich jetzt gerade wieder so im Kopf, so dieses Kinder stolpern, fallen, hinlaufen weiter, ja. Und lernen dadurch das Laufen, würden sie beim ersten Stolpern ja hocken bleiben. Dann
genau.
Kommen sie nicht
und sagen, ich kann
vorwärts.
Das nicht. Ja? Also wenn wir einfach im angesichts des Scheitern das auf uns selbst beziehen, ich kann das nicht, statt ich lerne das schon zu sagen, dann kriegen wir ein Problem, das ist richtig. Und das ist die Form, also dieser Umgang mit Fehlern, das ist eigentlich das Kritische beim Perfektionismus. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, ist es gut oder schlecht, Perfektionist zu sein, weil die teilen sich genau in die zwei Gruppen. Die einen, die Angst haben vorm Scheitern und die anderen, die sagen, jo, das gehört dazu, wenn ich sehr gut sein will, dass ich auch mal scheitere.
Wir wollen gleich nochmal im Groben und Ganzen zusammenfassen, was man draus ziehen kann aus diesen verschiedenen Erkenntnissen, aus dem, was eben ja zum Thema Perfektionismus schon geforscht worden ist, hier in der Domradio-Beratung. Perfekte Dinge, die gibt es eigentlich gar nicht, weil das wäre vollkommen heiter. Danach strebt man vielleicht irgendwann mal nach diesem irdischen Leben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Perfektionismus etwas, womit Menschen sich selbst bestimmte, ja, Richtlinien setzen, wo sie nach bestimmten Dingen streben, wo sie gut sein wollen, wo sie ganz besonders gut sein wollen. Und wir haben auch im Laufe der Sendung gehört, dass das eben auch krank machen kann, dass das mit einer Depression enden kann, wenn man zu perfekt sein möchte und eben das dann nicht einlösen kann. Christine Altstädter-Gleich forscht in diesem Thema. Sie ist von der Uni Landau und sitzt hier mir gegenüber im Domradio. Fassen wir nochmal zusammen. Was sind so die wichtigsten Dinge, die man sich vor Augen führen muss, um eben nicht so perfekt sein zu wollen, dass man hinterher tatsächlich irgendwann depressiv wird?
Ich möchte einfach das Ingenieurbild nochmal aufgreifen, das ich irgendwann in dieser Sendung schon mal genannt habe, dass nämlich die wahre Perfektion in einer hohen Fehlertoleranz besteht, zumindest für Ingenieure, für Perfektionisten. Jetzt als ein Persönlichkeitsmerkmal, sage ich mal, ist es genau häufig nicht so, sondern da besteht dieses Perfektsein in einer Fehlerlosigkeit. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich so vor Augen zu führen, dass eben dieser Umgang mit Fehlern das ist, was darüber entscheidet, ob ich Probleme bekomme oder nicht. Und dass es wichtig ist, zu lernen, Fehler zu machen. Das können wir lernen, indem wir als Eltern bereits einen Grundstein legen für unsere Kinder. Das können wir lernen im Umgang und der Gnade mit uns selbst, sage ich mal, ja, also dass man eben einfach auch sich verzeiht, einen Fehler gemacht zu haben. Das können wir vielleicht auch lernen, indem wir uns überlegen, wie vermeiden wir den Fehler, indem wir vielleicht auch auf andere zurückgreifen, indem wir uns Hilfe suchen. Ja. Sehr häufig machen wir Fehler aus einer Erschöpfung raus, weil wir einfach uns zu viel vorgenommen haben. Und dann fällt es Perfektionisten manchmal unheimlich schwer zu sagen, nee, ich muss mir da Hilfe holen. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und das, glaube ich, das kann man auf jeden Fall auch lernen und sich aneignen.
Dennoch ist da je nachdem erstmal so eine abwehrende Haltung da. Sei es ein kleines Beispiel, wenn jemand sagt, nee, oh Gott, ich kriege mein Chaos zu Hause nicht in den Griff. Nimm dir eine Haushaltshilfe, ja, ich kann doch keinen hier so reinlassen. Wenn dann so ein Argument kommt, dann ist man ja wieder, steckt man dann schon wieder drin, dass man sagt, der Anspruch desjenigen, der das so sagt, der ist, ja, höher. Er möchte sich so nicht zeigen. Eigentlich ist es ihm unangenehm.
Ja, oder man geht vor allem davon aus, dass die andere Person das gar nicht so hinkriegt. Ne? Also man wird dann, die Putzfrau war dann da oder der Putzmann, je nachdem, was man sozusagen gefunden hat. Und dann kommt man und dann stellt man fest, okay, diese Ecke ist aber nicht sauber. Ne? Und das, dann mache ich lieber selber. Und das ist eben etwas, was typisch, sagen wir mal, krankmachend ist. Das sage ich einfach ganz klar. Wenn ich immer nur von mir fordere und immer nur unter Anstrengung ganz viel tue und nicht dafür sorge, dass die Batterien irgendwo wieder aufgeladen werden. Und das geht nur in Ruhe. Und Ruhe kriegt man manchmal nur, indem man delegiert, sage ich mal. Und das bedeutet auch, dass man akzeptieren muss, dass jemand anders die Dinge ein bisschen anders macht.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, können wir zusammenfassen, dass es ganz gut ist, eine gewisse Fehlertoleranz zu entwickeln.
Dass ganz man, wichtiges Element.
Da etwas lockerer mit umgeht, dass man sich helfen lässt, wenn man merkt, dass man es selber nicht so schafft, um eben vielleicht dann, wenn man sagt, ich brauche das perfekte Umfeld, eine gut geputzte Wohnung, ich schaffe es einfach selber nicht, zu sagen, dann ist es zwar nicht vielleicht 100% gut geputzt, aber besser als gar nicht.
Ja, und vielleicht gilt es auch bei der Arbeit. Ja? Also dass anstatt eben zu sagen, Mensch, das kriege ich schon alleine hin, dass man fragt, dass man guckt, ob man Unterstützung kriegt. Und last but not least gilt es vielleicht tatsächlich auch einfach therapeutisch. Also ich denke, was wir ja sehen jetzt in der therapeutischen Praxis, aber das ist auch von der Forschung her ganz gut belegt, ist, dass Perfektionisten leider sehr häufig auch sich da erst therapeutische Hilfe holen. Also versuchen ganz lange mit ihrem Leiden auch unter diesem Anspruch an sich selbst auch selber fertig zu werden, weil das gehört auch zum Perfektsein, dass ich nämlich keine psychischen Probleme habe. Und da ist es ganz wichtig, vielleicht sich bei Zeiten therapeutisch Hilfe zu suchen. Ja.
Genau, und da ist es, glaube ich, noch der Haken, dass man das wirklich gar nicht als ein Problem sieht, wie ich brauche einen Therapeuten, weil ich will halt einfach ja die Sachen nur besonders gut machen. Ja, das ist ja der Grund, warum dann einige irgendwann mit Burnout da sitzen und merken halt, ich wollte es gut machen, aber ich habe einfach auch nicht auf meinen Körper gehört. Also Also Achtsamkeit hilft da sicherlich auch.
Ja, und dass man bei Zeiten, also dass man Anstrengung oder das Gefühl, diese Erschöpfung nicht nur als einen Beweis dafür sieht, dass man sagt, ja, ich habe mich angestrengt, ja, ich versuche mein Bestes zu geben, sondern dass man es tatsächlich auch als ein Warnsignal sieht, Mensch, meine Batterien gehen leer. Ja? Also ich brauche wieder irgendwo Energie, weil das kostet Energie. Ja? Und mir wäre vielleicht nochmal wichtig, weil die Fragen auch häufig kommen, dass man sagt, ja, wo finde ich denn therapeutische Hilfe? Da ist es so, dass die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie sehr, sehr erfolgreich ist. Und da kann man im Internet ein bisschen recherchieren, wer bietet sowas an, und kann dann mal einen Kontakt machen und sich die Leute angucken. Und da kann man dann eine ganz gute Unterstützung kriegen.
Herzlichen Dank. Christine Altstädter gleich von der Uni Landau forscht dort zum Thema Perfektionismus. Darüber haben wir 2 Stunden lang gesprochen. Mein Name ist Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, und er muss nicht perfekt sein.